ich fand es immer wieder auch wichtig zu sagen, ja, und manchmal ist das mega schwierig, weil dieses Darstellung, als wenn, weiß ich nicht, bei Schauspielerinnen oder bei allen möglichen, so, ja, und das ist alles total einfach, man kann das ganz toll im Job machen und dann sieht man noch super aus und das mit den Kindern läuft auch ganz easy nebenbei. Ich meine, das stimmt halt einfach nicht. Und das auszusprechen hat mir irgendwie, das hilft mir. Und ich glaube, das geht fast allen Müttern, aber vielleicht auch Vätern so. Und dann kommt noch abends die Wäsche hinzu, ja.
Willkommen im Hotel Matze, dem Interview-Podcast von Mit Vergnügen. Mein Name ist Matze Hirsch und ich treffe mich hier mit den für mich Besten der Besten, mit KünstlerInnen, mit UnternehmerInnen und mit schlauen Typen und versuche herauszufinden, wie die so ticken. Mich interessiert, was sie antreibt, was sie inspiriert. Ich will wissen, wie ihr Alltag aussieht. Wir wissen, warum sie das machen, was sie machen, wie sie das machen. Ich möchte von ihnen lernen, ihr sollt von ihnen lernen und natürlich eine gute Zeit im Hotel Matze haben. Bevor ich euch meinen heutigen Gast vorstelle, möchte ich euch meinen Supporter vorstellen und das ist Motel One. Und das passt gerade auch sehr, sehr gut, denn ich sitze gerade in Zimmer 700 im Motel One in München. Heidhausen und nehme das hier auf und ich finde, das klingt auch ganz gut hier drin, oder? Was mir auf meinen Reisen aufgefallen ist, dass im Motel One jedes Hotel einzigartig ist. Das Design wird nicht nur an den jeweiligen Standort angepasst, sondern entsteht sogar in Zusammenarbeit mit regionalen Künstlern. Und das alles unter dem Motto Like the Price, Love the Design. Denn Motel One steht für hochwertige Ausstattung mit coolem Design, immer zentraler Lage und das zu einem tollen Preis. Motel One findet ihr an immer mehr europäischen Standorten, wie zum Beispiel der Schweiz, Polen oder Spanien. Bei Bio Fairtrade kann man hier toll frühstücken, das habe ich gerade gemacht. Oder natürlich am Abend in der Hotelbar sitzen und das gilt dann auch für Nicht-Motel One-Gäste. Ich habe noch einen kleinen Tipp für euch. Mit der kostenlosen Anmeldung zum B1-Membership könnt ihr zusätzlich von tollen Vorteilen wie zum Beispiel eine Flasche Wasser bei jedem Check-in, Late-Checkout oder vielem mehr profitieren. Die Anmeldung zum Membership, immer die besten Preise und die letzten verfügbaren Zimmer findet ihr auf motel-one.com. Motel-One.com. Vielen herzlichen Dank an Motel One und nun zu meinem heutigen Gast. Mein heutiger Gast ist Annalena Baerbock. Sie ist Parteivorsitzende von Bündnis 90 den Grünen und teilt sich diese Aufgabe mit Robert Habeck. Noch vor einem Jahr wussten ziemlich wenige, also ich nicht, wer Annalena Baerbock ist, aber das hat sich jetzt auf jeden Fall geändert. Denn niemand war in Politik-Talkshows im letzten Jahr so häufig zu sehen wie Annalena Charlotte Alma Baerbock. So heißt sie mit vollem Namen. Ich wollte wissen, wie sie politisiert wurde, welche Musik sie als Teenager gehört hat und warum sie ursprünglich Kriegsreporterin werden wollte. Wir sprechen über ihren gesteuerten Alltag und was passiert, wenn sie ihr Handy vergisst. Wie geht es ihr damit, dass jeder falsche Halbsatz einen Shitstorm auslösen kann? Und ich habe sie auch gefragt, ob sie unterschätzt wird. Ich habe mit Absicht mit ihr nicht über Tagespolitik gesprochen, denn ich wollte vorrangig wissen, wie die drittbeliebteste Politikerin des Landes so tickt. Wie geht sie mit den vielen, vielen Terminen um? Wie holt sie Luft? Wie haben die letzten 2 Jahre in der Spitzenpolitik sie verändert? Und wie bekommt sie das alles zwischen Politik und Familie hin? Normalerweise dauern meine Gespräche ja um einiges länger als dieses hier, doch der Terminkalender von Annalena ist sehr, sehr voll und es hat nur für 50 Minuten gereicht. Ich hoffe aber, dass wir irgendwann noch eine zweite, viel, viel längere Runde drehen können. Ich glaube, wir hätten uns noch einiges zu sagen. Ich war aber auf jeden Fall überrascht, wie plauderig und offen sie war. Und ich fand es auch bemerkenswert, wie ehrlich und frei von politischen Floskeln sie hier gesprochen hat. Ich wünsche euch viel Vergnügen im Hotel Matze mit Annalena Baerbock. Hast du Angst vor dem Coronavirus? Also für dich jetzt, wenn du jetzt die Äpfelstücke siehst?
Nein.
Nein? Ich habe da schon so ein bisschen, ich weiß gar nicht, ob ich jetzt noch so zugreifen würde bei so Äpfeln.
Nee, aber ich bin grundsätzlich nicht so ein Typ, der so mit Angst oder sowas, sondern ich blende das eher aus. Nur beim Händewaschen, ehrlich gesagt, das hätte ich selber von mir gar nicht gedacht, weil ich sonst überhaupt nicht so ein Hygiene-Freak bin. Aber beim Händewaschen und dann doch mal Desinfektionsmittel zu nehmen, das tue ich jetzt doch deutlich häufiger.
Und hast du deinen Kindern schon diese Happy Birthday-Regel beigebracht?
Ja, also mein Mann hat die denen beigebracht, aber ich mache nicht mit.
Ich fand das total schön, dass mein Sohn dabei ist, der singt jetzt immer zweimal Happy Birthday und guckt sich da beim Spiegel an. Das ist auch so eine schöne, motivierende, also sich selber Happy Birthday zu singen mehrmals am Tag, finde ich irgendwie total gut.
Ja, meine Kinder haben jetzt angefangen, das beim Zähneputzen zu versuchen. Das klappt nicht so ganz gut, ja.
Aber dann putzen sie zumindest länger.
Ja, aber kauen eigentlich eher auf der Zahnbürste rum.
Wenn wir uns jetzt nicht in einem Hotelzimmer treffen würden, sondern in einer Hotelbar irgendwo auf der Welt, ich weiß nicht, wo das sein könnte, in Indien vielleicht, und ich frage dich wer du bist und was du machst, weit weg von Deutschland und von allem, was würdest du dann antworten?
Du wärst Inder oder ein Deutscher?
Ich wäre schon Deutscher, aber ich lebe dort, ich kriege nicht so richtig viel mit.
Dann würde ich, glaube ich, erstmal sagen, ich bin Annalena aus Europa. Und dann vielleicht, wenn ich dann merke, du bist selber ein Deutscher, dann vielleicht noch sagen, aus Deutschland.
Und was sagst du, was du so machst?
Ungefragt würde ich das erstmal gar nicht sagen.
Ich frage dich natürlich.
Wenn du mich fragen würdest, was machst du so, dann würde ich sagen Politik.
Ja, that's it.
Ja, und dann mal gucken, ob eine Nachfrage kommt oder nicht. Manchmal ist das Gespräch dann beendet, manchmal auch nicht. Manchmal geht es dann trotzdem um was anderes weiter, was die Leute mehr interessiert.
Ja, also bist du Berufsbezeichnung Politikerin?
Ja, jetzt auf jeden Fall. Ist ja immer ein bisschen Berufsbezeichnung. Ist das das, was man gelernt hat und studiert hat, oder ist das das, wovon man derzeit gerade lebt? Und da das mein Lebensunterkunft, Unterhalt sichert und ich auch rund um die Uhr mich beschäftigt, ja, ist das mein Beruf, Politikerin.
Ich würde gerne ein bisschen mehr von deinem so ganz normalen Morgen wissen wollen, also deinen Alltag wissen wollen. Darf ich fragen, wann du so aufstehst und wie das so aussieht, wie so deine erste Stunde am Morgen ist?
Chaos hoch 3. Ich stehe 6, kurz nach 6 auf.
Nach Wecker oder nach?
Nach Wecker. Nach Wecker oder nach Kinderrufen.
Snooze?
Nee. Nervigen, piependen Wecker, den ich auch öfter ausmache. Also zurzeit bin ich gerade so im totalen Schlafmangel. Ja, da stelle ich auch früher und mache ihn mehrfach aus. Aber ja, also mit 2 Kindern am Morgen, jetzt mal fern, wenn ich jetzt nicht irgendwie noch einen ganz besonderen politischen Termin hätte, aber ist dann erstmal schnell aufstehen, die eine fertig machen zur Schule, nebenbei irgendwie selber gucken, dass man seine Tasche packt und fertig wird. Und ja, also die ersten 1,5 Stunden am Morgen bin ich dann auch immer schon bedient. Da ist nichts mit langsam in den Morgen rein und mal gemütlichen Kaffee trinken.
Wann schaust du das erste Mal los auf dein Handy?
Ah, das ist total unterschiedlich. Also eigentlich habe ich genug damit zu tun, die eine pünktlich zur Schule zu bekommen und die andere aus dem Bett zu bekommen, dass sie danach noch zur Kita geht und nebenbei all meinen anderen Krams noch zu machen. Dann schaue ich nicht gleich aufs Handy, weil dann habe ich eher die Gefahr, dass ich da an irgendeiner Nachricht gleich hängen bleibe, weil ich denke, oh Mist, jetzt muss ich da noch schnell antworten. Und dann kommt irgendjemand zu spät von den Mädels. Aber wenn ich weiß, steht was Dringendes an oder ich erwarte eine Nachricht oder ich muss am Morgen noch irgendeine Schlagzeile lesen, gut, dann stehe ich im Zweifel auch einfach früher aus, damit ich das vor den ganzen anderen Trubel machen kann.
Kannst du durchschlafen?
In Hotelzimmern, aber zu Hause nicht. Das liegt an dem Alter meiner Kinder.
Ah, okay. Und was hat heute Morgen zuerst deine Aufmerksamkeit erregt, als du auf dein Handy geguckt hast?
Jetzt muss ich erstmal überlegen, auch wenn es erst 14 Uhr ist, was heute Morgen überhaupt los war. Nee, heute Morgen war es anders. Heute Morgen ist meine Tochter noch vor dem Wecker aufgewacht, deswegen hat sie mich aufgeweckt. Und wenn dann erstmal meine Tochter zum Bett kommt, dann schaue ich nicht gleich auf mein Handy, sondern dann kuschel ich erstmal ein bisschen mit der.
Nee, ich meine dann auch schon, also ich stelle mir jetzt vor, Schule, Kita, alles abgegeben. Ach so. Und dann jetzt geht der, jetzt ist sie nicht mehr Mutter, sondern Politikerin. Was da deine Aufmerksamkeit zuerst?
Ja, wenn alle abgegeben sind, dann egal, ob irgendwie Regen oder Wind. Also eigentlich mag ich am liebsten morgen fast Niedelregen und Wind, dann stelle ich mich einmal so hin, atme tief durch und denke so, okay, und jetzt das andere Kapitel in meinem Leben. Und da tut es mir richtig gut, wenn mir so richtig kalter Wind mal einmal nochmal ums Gesicht bläst, so andere Platte drauf und jetzt kommt das andere. Und ja, dann schaue ich aufs Handy. Heute Morgen war es ehrlich gesagt Twitter, mit Blick auf dessen, was da gerade auf Lesbos passiert, weil das so dramatisch ist, dass ich den einen Kanal auf Twitter da ziemlich direkt am Morgen checke. In der Hoffnung, dass es besser wird, und es wird aber jeden Morgen nur schlimmer.
Und was macht das in dem Moment mit dir? Also hat das so ein, nimmst du das wahr? Willst du sofort aktiv werden? Denkst du, scheiße, jetzt regnet es auch noch dazu heute, jetzt auch das noch?
Na, jetzt in dem konkreten Fall mit Lesbos und dieser dramatischen Lage der Geflüchteten dort vor Ort. Nee, das wühlt mich innerlich total auf. Liegt mir echt schwer auf der Seele, weil man eigentlich so viel tun könnte. Und ich denke immer so, scheiße, ey, und warum machen wir es Europäer nicht? Warum evakuieren wir die Menschen dann nicht? Aber bei anderen Themen, die jetzt nicht so akut sind, die mich nicht emotional jetzt so berühren, bin ich dann eher strukturierter, dann sehe ich die Dinge, die ich da, die heute anstehen, und arbeite sehr zielgenau, weil da prasseln Nachrichten ein. Ich finde, das Schwierige in diesen Zeiten ist, das ist ja nicht der eine Kanal E-Mail-Aufrufe oder der eine Kanal SMS, sondern dann gibt es Threema und WhatsApp, und dann die Struktur überhaupt in die Kanäle, an wo gerade Infos ankommen, das muss ich morgens sehr systematisch abarbeiten, damit mir nicht irgendwas durchrutscht.
Und jetzt heute am Morgen, also jetzt hast du natürlich trotzdem deine Termine und du hast einen vollen Tag und du hast ja das ist ja alles wahrscheinlich, ich weiß nicht, bis wohin durchgeplant. Gelingt dir das dann, das auch wirklich so wegzuschieben? Oder also wie sehr kannst du eigentlich dann noch reagieren zwischen den Zeiten, die du jetzt schon festgelegt hast?
Kaum, und das ist das Heftige an diesem Job, weil man Kalender fremdbestimmt ist. Also wenn du mich jetzt nicht in Indien treffen würdest, sondern in Berlin Mitte auf der Straße und sagen, hier Annalena, morgen 14 Uhr können wir da nochmal kurz was nachschneiden oder drehen, würde ich sagen, keine Ahnung, weil ich überhaupt nicht weiß, was morgen 14 Uhr ist und auch nicht weiß, was in einer Woche ist und im Zweifel auch schon nicht mehr weiß, was gestern war, weil dieser Job so ist, dass mein Büro den Kalender taktet. Natürlich irgendwann besprechen wir Termine, ob ich was mache oder nicht. Aber was dann eigentlich im Kalender drin steht und das Schlimmste, was passieren könnte, manchmal, wenn es ganz chaotisch morgens läuft, dann passiert das, wenn ich mein Handy zu Hause vergessen habe und sitze dann in der Regionalbahn von Potsdam und nach Berlin, und das ist für mich auch so eine Schallmauer von diesem, da ist zu Hause, und dann beginnt die Arbeit und dann stellst du fest, scheiße, jetzt habe ich mein Handy vergessen und ich weiß überhaupt nicht, wo ich hin muss, wen ich treffe, was ich überhaupt tun soll. Und
aber ist das nicht auch herrlich?
Nee, das ist dann eher leichte Panik. Also man denkt ja auch, man ist irre. Ja, so, Gott, ich weiß nicht, wo ich hin muss. Normale Menschen würden einfach zu ihrem Büro fahren, weil das ihr Arbeitsort ist. Aber weil das immer sehr unterschiedlich ist, welcher Termin zuerst. Und ich hatte letztens die lustige Situation, weil ich dann im Prinzip handlungsunfähig war. Ich wusste noch nicht mal, in welcher Haltestelle ich aussteigen muss, ob ich jetzt zum Bundestag muss oder ob ich zu meinem Büro muss oder ob der Termin wo ganz anders stattfindet. Und dann habe ich doch noch eine Telefonzelle gefunden, was dieser Tage ja nicht so einfach ist. Hatte dann aber nicht genug Kleingeld, um einen Anruf an meinen Mann zu machen. Und dann konnte man, das wusste ich gar nicht, weil ich bestimmt seit 10 Jahren oder noch länger nicht mehr in der Telefonzelle war, gab es die Option, dass man irgendwie tippen konnte, sozusagen eine SMS, aber ja über dieses Telefonhörergerät, was noch ein normaler Telefonhörer mit den Nummerntasten nur war, da standen auch keine Buchstaben drauf, und ich habe dann irgendwie kryptisch versucht, an meinen Mann eine Nachricht zu schicken, und der hat erst gedacht, jetzt ist er vollkommen irre geworden.
Aber dann gekidnappt.
Zum Glück, als das Wort Handy so einigermaßen richtig getippt war, mitgeschaltet und es mir dann hinterhergebracht, und ja, dann war 2 Stunden später alles wieder gut.
Warum bist du Politikerin geworden?
Ja, weil ich da so reingerutscht bin auf eine Art und Weise. Ich wollte eigentlich Journalistin werden. Mich hat schon als Kind, als Jugendliche die Dramen dieser Welt total bewegt. Ich habe ganz früh Auslandsteile der Zeitung gelesen mit Krieg und Frieden, damals Anfang der 90er, die Kriege in Jugoslawien, und habe angefangen, für Schülerzeitung zu schreiben, nebenbei, ich bin ja in Niedersachsen groß geworden, Hannoversche Allgemeine Zeitung, und habe dann vom Studium her aber eher Völkerrecht gemacht, also habe Politikwissenschaft, und dann habe ich gewechselt komplett auf Jura und Völkerrecht und wollte so in Kriegsgebiete gehen und darüber schreiben, und war in diesem ganzen Kontext natürlich politisch interessiert, also die Lage der Welt, was passiert außenpolitisch, und Politik hat mich immer interessiert, aber eigentlich wollte ich drüber schreiben und vor allen Dingen über die Gräueltaten in dieser Welt. Und dann habe ich im Laufe des Studiums aber für mich gedacht, eigentlich wäre es ganz gut, wenn man über Politik schreiben will, auch ein bisschen zu verstehen, wie Politik von innen funktioniert, und habe damals dann ein Praktikum im Europäischen Parlament gemacht, und das hat mich dann so gefangen, weil ich einerseits an den Themen die Leidenschaft für außenpolitische Themen hatte, für Menschenrechte, auch für Klimaschutz, und dann den politischen Betrieb von innen kennengelernt habe und gedacht habe, Mensch, das ist wirklich auch spannend. Und dann bin ich da so nach und nach reingerutscht bei den Grünen und habe mich da erst ehrenamtlich engagiert. Naja, und so ist es dann von einem zum anderen gekommen.
Aber wie kommt man denn als junges Mädchen in einem kleinen Dorf, 2000 Seelendorf, dazu, Kriegsreporterin zu werden?
Weiß ich nicht. Ich war, glaube ich, so ein bisschen in der Kindheit geprägt. Ich hatte eine Schallplatte, war das ja damals noch. Die Friedensmaler hieß das. Keine Ahnung, hatten wir halt zu Hause. Da gibt es so ein Lied, ich kann das nicht singen, weil ich so grottig singe. Deswegen kann ich nur einen Text sagen. Tanja lebt in Leningrad im 42er Jahr. Rückblickend denke ich immer, oh Gott, und das habe ich als, weiß ich nicht, 5- oder 6-Jährige gehört. Da waren Bomben in der Nacht, wo kein Entkommen war. Und dann stirbt erst die Mutter und dann stirbt der Vater. Am Ende geht das Lied dann. Und alle haben nach Tanja gefragt, weil sie dann auch noch gestorben ist. Und so. Das ist nach wie vor von dem ganzen Text in meinem Kopf so drin. Weiß ich nicht, das hat mich dann, als ich angefangen habe, Zeitung lesen zu können, hat mich das interessiert, also schockiert und interessiert und irgendwie so dieses, dagegen muss man was tun, das kann man einfach nicht so hinnehmen.
Was machen deine Eltern und was haben die damals gemacht?
Die machen was komplett anderes. Die sind weder in der Politik, meine Mutter war Kindergärtnerin, die ist jetzt Sozialpädagogin und mein Vater war Maschinenbauingenieur, also hatte da nicht so viel mit zu tun.
Aber sind die nicht politisch gewesen oder sind die politisch gewesen in irgendeiner Form? Also habt ihr, keine Ahnung, am Abendbrottisch über Kohl gesprochen?
Also die war jetzt nicht parteipolitisch, sondern so gesellschaftspolitisch, wie es halt in vielen Familien, dass man über das redet, was so halt um einen drumherum passiert. Und Anfang der 90er Jahre waren ja auch die Angriffe auf viele Flüchtlingsunterkünfte in Deutschland, also an die Lichterketten kann ich mich noch total erinnern. Und ja, da war ich mit meinen Eltern, da bin ich dann nicht mit 12 alleine hingegangen, sondern da war ich mit meinen Eltern. Aber nichtsdestotrotz hat mich das persönlich dann auch als Jugendliche so interessiert, dass ich darüber Artikel in der Schülerzeitung geschrieben habe. Und weiß nicht, Interessen entwickeln sich halt so. Wobei das halt, das war in meiner ganzen Jugend und Kindheit eher so, dass ich viel darüber gelesen habe, dass ich, wie gesagt, ich dann angefangen habe, darüber zu schreiben. Aber ich habe eigentlich, also in meinem richtigen Alltag, total viel Sport gemacht. Also ich habe Trampolinspringen als Leistungssport gemacht und zwar seitdem ich 5 oder 6 war. Und das war dann so, dass ich 3-mal die Woche, in der Hochphase sogar 5-mal die Woche trainiert hat und am Wochenende irgendwelchen Turnhallen Deutschlands unterwegs war. Also da war jetzt nicht viel mit Schreiben oder politischem Engagement sowieso nicht, außer auf als Demos mal zu gehen. Und dann habe ich zum Ausgleich noch ein bisschen Fußball gespielt. Also eigentlich bestand mein Alltag aus ganz anderen Dingen.
Was hast du für Musik gehört? Außer diese Friedensschallplatte?
Ja, das war mit 5. eigentlich eher so Punkrock, Green Day. Mhm. Das ist meine Generation, aber zwischendurch auch ein bisschen Nena gemischt. Also bei der Musik bin ich sehr, sehr divers unterwegs.
Ich habe mich gefragt, ob deine Eltern sich mit deinem Namen einen Scherz gemacht haben.
Das läuft gerade bei Twitter so ein bisschen hoch, ja.
Das habe ich nicht gesehen, nein. Also. Wegen ACAB, ja.
Ja, das Lustige war, dass vor Jahren ja mal in einer Zeitung...
Ist das gerade wirklich bei Twitter? Ja. Hab ich nicht gesehen, wirklich nicht.
Ja, weil es gerade ein großes Porträt bei mich gab, wo mal erstmalig mein Name ganz ausgeschrieben war, weil ich nicht nur Annalena Baerbock heiße, sondern Annalena Charlotte Alma Baerbock.
Ich habe es nur bei Wikipedia gesehen.
Ach so, ja. Nein, aber mein einer Schwager, der hat schon immer sich da einen Scherz draus gemacht, aber bisher hat es sonst niemanden interessiert. Nein, meine Großmütter, also ich finde das richtig schön und deswegen mag ich meinen Namen auch sehr. Meine Großmütter heißen Charlotte oder hießen Charlotte und Alma und deswegen heiße ich Annalena, dann kommt die eine Großmutter Charlotte und dann kommt Alma, die andere Großmutter, ja, und dann kommt noch mein Nachname.
Ich als ehemaliger oder als ich wurde auch mit Punk, aber Deutschpunk sozialisiert, habe das natürlich sofort gesehen und dachte, interessant.
Nein, das ist kein politisches Statement. Gerade in diesen Zeiten, wo der Rechtsstaat, unsere Demokratie angegriffen werden wird, nicht, dass das jetzt einige meinen, also das ist biografisch bedingt meine Großmütter und ganz im Gegenteil, wir brauchen gerade in Demokratien, in Rechtsstaat eine gute, voll ausgestattete Polizei, die klar auf unserem Grundgesetz steht und ja, deswegen bin ich in jeglicher Hinsicht sehr froh über deinen Namen.
Das kann ich total verstehen. Ich muss natürlich trotzdem fragen. Wir machen eine klitzekleine Pause. Ich möchte euch den zweiten Supporter dieser Folge vorstellen und das ist wieder Toyota. Nachdem ich nun in den vergangenen Wochen mit einem Toyota Hybrid durch Berlin und Brandenburg gefahren bin, habe ich nun einiges dazugelernt. Ich wusste nicht, dass Hybrid nicht gleich Hybrid ist, muss ich ehrlich sagen. Es gibt nämlich drei gängige Hybridarten. Ich stelle dir euch mal vor, den sogenannten Mild Hybrid. Hier wird ein herkömmlicher Motor durch einen Elektromotor unterstützt. Dann gibt es den zweiten, den Plug-in Hybrid. Und der muss, wie der Name schon sagt, zusätzlich zur Betankung mit Benzin auch an einer Ladestation mit Strom versorgt werden. Dann kann er eine gewisse Strecke auch elektrisch fahren, bis der Akku leer ist und der Verbrenner wieder übernimmt. Und dann gibt es den sogenannten Vollhybrid. Und der kann rein elektrisch fahren, zum Beispiel in der Stadt. Er kann aber auch mit dem Verbrenner oder sogar mit beiden Motoren im Mix gemeinsam fahren, zum Beispiel auf der Autobahn. Ich weiß jetzt, dass ich ein Toyota Vollhybrid gefahren bin und fand ihn so toll, weil er eben keinen Strom zuladen muss. Der lädt sich einfach durch überschüssige Energie und die Bremsrückgewinnung während der Fahrt selbst auf. Der Vollhybrid hat auch keine Einschränkung der Reichweite. Ganz im Gegenteil, ihr kommt deutlich weiter als mit einem klassischen Verbrenner. Und zudem ist ein Vollhybrid kaum teurer als ein normales Auto, weil er eben auch nur eine sehr kleine Batterie zur Zwischenladung der Energie benötigt. Und kleine Batterie bedeutet übrigens auch weniger CO2 in der Herstellung, aber, das wusste ich auch noch nicht, bei Toyota werden alle europäischen Autos mit 100% erneuerbarer Energie gebaut und sind zu fast 100% recycelbar. Krass. Unter dem Motto I'm Hybrid gibt es bei Toyota noch viele weitere spannende Themen, die schon heute dazu beitragen können, eure persönliche Emissionsbilanz deutlich zu verbessern. Schaut einfach unter toyota.de/imhybrid, toyota.de/imhybrid. Ich packe den Link natürlich auch in die Shownotes und schaut mal und entdeckt viele spannende Geschichten rund um das Thema nachhaltige Mobilität. Vielen, vielen herzlichen Dank an Toyota für den Support und auch, dass ich hier so vieles Neues gelernt habe. Und nun zurück zu meinem heutigen Gast. Trampolin, du hast das gerade schon so erzählt, ich habe es natürlich auch gelesen, steht auch überall immer da. Ich als jemand, der nie sportlich aktiv war, außer Laufen gehen, das finde ich super, aber ich Mannschaftssport, ich verstehe kein Fußball, kein Handball, nix. Und ich verstehe auch Trampolinspringen als Leistungssport überhaupt nicht. Kannst du mir das erklären, warum man als Jugendliche anfängt, so begeistert Trampolin zu springen? Was ist das Faszinierende daran?
Also zum einen ist Trampolin einfacher zu verstehen als Fußball. Da muss man ja keine Abseitsregel erklären oder den Libero, sondern das ist, man springt alleine. Das ist schon mal in der Hinsicht etwas einfacher. Also auch das war Zufall, weil ich bin auf einem Dorf aufgewachsen und wer vom Dorf kommt, was nicht
der
so
hat
ganz.
Ja, nix.
Ja, also wissen, glaube ich, viele. Da ist jetzt nicht so, dass man 48 unterschiedliche Sportarten sich auswählen kann, sondern meistens gibt es Fußball, aber auch unserer Mädchenmannschaft musste meine Cousine erst gründen, dass Mädchen bei uns im Nachbardorf dann auch Fußball spielen könnten. Dann gab es noch Tennis und ja, Schützenverein gab es noch und Kinderturnen. Also in Westdeutschland war ja jeder natürlich beim Kinderturnen. Und da meinte die Turnlehrerin zu meiner Mutter irgendwann, Mensch, ihre Tochter hat totale Sprungkraft, wollen Sie die nicht mal zum Kunstturnen bringen? Das war mal in Hannover und da bei uns ist jetzt nicht so war, dass man jedenfalls nicht mit 6 Jahren super mit dem Bus dahin fahren konnte, ohne umzusteigen und eine Stunde unterwegs zu sein. Ja, war dann eher durch Zufall, dass es im Nachbar, größeren in der Stadt nebenan, einen Trampolinverein gab. Und dann bin ich da halt mal hingegangen. Und dann, jetzt haben ja fast alle einen Gartentrampolin so stehen, aber das ist halt komplett was anderes. Also so richtige Trampoline, die Federn, also ich bin da bis zu 5 Meter hoch gesprungen, also richtig unter die Hallendecke. Man braucht da wahnsinnig viel. Sieht so leicht aus, weil man hüpft ja so ein bisschen, denkt man. Aber es heißt auch Trampolin-Turnen. Man braucht eine wahnsinnige Körperspannung. Also jeder Muskel im Körper muss angespannt sein, wenn man hochspringt. Man braucht eine wahnsinnige Kondition, weil es echt anstrengend ist, wenn man so ein Doppelsalto vorwärts mit 1,5 Schrauben macht. Man braucht ein bisschen Mut, weil jeder erste Doppelsalto ist halt so, man geht in ein Wagnis und weiß nicht, wie man landet am Ende. Ja, und dann ist es ein absoluter Teamsport, obwohl man es alleine macht. Man kann Synchronspringen machen, also 2 nebeneinander, dass das dann auch noch alles gleichzeitig sein muss. Also auf 2 unterschiedlichen Trampolinen natürlich. Nein, und man muss sich aufeinander verlassen können, weil gerade wenn man neue Sprünge ausprobiert, dann steht einer am Trampolinrand und schiebt so eine Schiebematte rein, dass wenn man wieder aufkommt, man nicht irgendwie wegfliegt auf den Hallenboden. Und da muss man sich natürlich untereinander sehr stark aufeinander verlassen können.
Und gibt es denn auch so Trampolinhelden, Heldinnen? Also gibt es dann so, weiß nicht, ich hatte die Ärzte-Poster an der Wand in meinem Kinderzimmer. Gibt es Trampolinspringerin, die man dann so, wo man sagt, ach, das ist ja, die ist ja besonders toll. Ich kenne wirklich keine einzige.
Ja, ich, außer deswegen dich. Wenn ich jetzt Namen sagen würde, kennt die auch niemand, weil irgendwie interessanterweise so Nischensportarten entstehen ja oft dann auch in Kleinstädten oder Orten, die gar nicht so bekannt sind. Also nicht irgendwie Bayern, Berlin, Hamburg sind dann die besten Vereine, sondern Bad Kreuznach zum Beispiel, also eher Orte, die jetzt nicht so große Orte sind. Und da war Anna Dogonaze damals, die hat erst auch bei mir da in der Nähe mittrainiert, deswegen kannte ich die auch persönlich. Und als ich dann schon fast eher aufgehört habe, weil ich dann mit Studium was anderes gemacht habe und auch weggezogen bin, einfach von meinem Dorf, da ist dann Trampolin olympisch geworden und damit hat das überhaupt so einen Schub bekommen, okay, dass das überhaupt in der breiten Öffentlichkeit bekannt geworden ist. Und das ist auch was ich jetzt zum Beispiel politisch total wichtig finde. Also sportpolitische Sprecherin ist jetzt nicht das Amt, was alle anstreben, aber ich finde sozusagen die Bedeutung von Sport für eine Gesellschaft, eine vernünftige Förderung von Sport, auch Breitensport und auf der anderen Seite aber Spitzensport, also was das für meine Sportart ausgemacht hat, dass Trampolin olympisch geworden ist, das hat echt so einen Wahnsinnsschub gegeben. Und,
warum findest du das wichtig?
Sport?
Also weil du sagst, genau, dass du das nochmal so hervorhebst und sagst, das ist wichtig für eine Gesellschaft?
Weil sie ein Teil des gesellschaftlichen Zusammenhalts ist. Also wenn man sich mal überlegt, so mit wem wohnt man in einem Haus, gerade auch in Städten, gerade wenn die Mieten teurer werden, dann können sich in gewissen Vierteln nur noch die einen die Mieten leisten. Oder auf dem Dorf, ich bin zur Grundschule gegangen, da sind zwei aufs Gymnasium dann gekommen und der Rest war dann halt irgendwie auf der Haupt- und Realschule damals in Niedersachsen. Man bilden sich immer so die Grüppchen und jetzt bei Social Media die Filterblasen. Aber so in Sportverein kommen halt total unterschiedliche Leute zusammen. Wenn du miteinander Fußball spielst, da wird nicht gesagt, boah, wie gut kann der eine Deutsch sprechen oder was verdient der Vater oder hat der Markenklamotten an, sondern kommst drauf an, ob du eine gute Ecke schießen kannst oder vernünftig verteidigen kannst. Und so ist es bei allen Sportarten, gerade bei Teamsportarten. Und das finde ich total wichtig in der Gesellschaft. Für Kinder, dass die Fair Play lernen, dass sie miteinander lernen. Gerade wenn manche Kinder einsam in der Schule sind, andere Orte noch haben, wo sie zusammenkommen können. Und bei Mitgliedschaften, wenn man sich das mal anschaut, irgendwie Parteien sagen, oh, haben wir nicht so viele Mitglieder, selbst Gewerkschaften. Und wo sind die meisten Menschen in unserem Land organisiert? In Sportvereinen. Millionen, mehr als die Hälfte der Gesellschaft ist irgendwo in einem Verein. Und ich glaube, das ist für den Zusammenhalt in der Gesellschaft, die eigentlich so auseinanderfällt, gerade in diesen Tagen total wichtig. Ja.
Du hast mal gesagt, ich spüre, dass man so ungeheuer viel bewegen kann. Das treibt mich an. Wir können die Welt verändern. Das hast du zum Thema Politiker gesagt. Was war so dein erster bestätigender, guter Moment, den du als Politikerin hattest, wo du gemerkt hast, ah, das ist was, hier kann ich was verändern.
Ich glaube, das habe ich so ziemlich am Anfang, als ich in den Bundestag gekommen bin, mal in einem Interview gesagt, weil ich hatte ja vorhin kurz beschrieben, dass ich eigentlich so richtig in Parteipolitik eher so ein bisschen zufällig reingekommen bin. Und da gab es für mich relativ am Anfang dann einen Moment, und das war auch wieder ein Zufall, weil ich damals dann in Brandenburg viel unterwegs war und war 2004, als 10 osteuropäische Staaten der EU beigetreten sind, auf der Brücke zwischen Frankfurt-Oder in Brandenburg und Słubice auf polnischer Seite. Und da war Joschka Fischer, und da ich halt bei den Grünen mein Praktikum gemacht hatte, als damaliger Außenminister und ich mit der damaligen Europaabgeordneten mit auf dieser Brücke. Und da, das war so ein emotional bewegender Moment, weil dann auch so rein biografisch, mein Großvater, der kam gebürtigerweise aus der Ecke, dann war der da im Krieg stationiert und dann war ich an dieser Oderbrücke irgendwie Jahrzehnte danach und da wurde gerade wieder ja das Zusammenwachsen Europas gefeiert. Das hat mich immer total mitgenommen und war für mich in dem Moment wirklich so, wow, ja, also Politik kann, wenn man es gut macht, Kriege wieder heilen. Also es ist auch wieder dieses Krieg- und Frieden-Thema. Und da habe ich dann beschlossen, doch, ich trete bei den Grünen ein. Und auch, obwohl ich eigentlich weiter journalistisch, und als Journalistin ist man ja eigentlich nicht so dann parteipolitisch, so erstmal im ganz nebenbei trete ich bei denen ein. Und dann bin ich halt immer mehr reingekommen. Und dann, als ich mich dann mehr und mehr in die Partei eingebracht habe, habe ich bei den Grünen halt festgestellt, man kann über, bei uns ist das so, auf Änderungsanträge, auf Parteitagen seine Meinung vortragen. Und da habe ich das Europawahlprogramm am Anfang mitgeschrieben. Und da, glaube ich, damals ein bisschen mit dafür gesorgt, dass wir gerade als Europa dann nach dem Verfassungs-, das ist jetzt ein bisschen tief europapolitisch, aber da hat Europa ja eine Krise, als man eigentlich eine Verfassung haben wollte und das dann alles so ein bisschen gescheitert ist, den proeuropäischen Kurs auch als grüne Partei zu halten. Mhm. Da habe ich so damals noch in ehrenamtlicher Funktion stark dran mitgearbeitet. Und es waren immer so kleine Schritte, wo ich gemerkt habe, Mensch, man kann was verändern. Und jetzt ganz, ganz aktuell mehr in meinem richtigen aktiven Leben beim Kohleausstieg, also das, was man vorbringt, wo einem vor ein paar Jahren noch alle irgendwie anderen ausgelacht haben, so Kohle, niemand kann auch aus Kohle aussteigen, haben wir ein Gesetz formuliert oder ich habe ein Gesetz bei Jamaika geschrieben und jetzt wird der Kohleausstieg angegangen oder ganz akut in der Flüchtlingspolitik dafür gesorgt haben, dass keine weiteren Staaten als sich Herkunftsländer deklariert werden. Auch wenn man in der Opposition ist, ist es Überforderung, aber man kann da was verändern und ja, darum geht es für mich in dem Leben, Dinge zu verändern.
Wir haben ja erst schon gehört, du hast erzählt von diesem Moment, als du dann in der Kita dann durchatmen und dann beginnt so der neue, der andere Tag, dann verwandelt sich Annalena in die Politikerin. Und wie geht's dann weiter? Also hast du vielleicht so einen Tag wie gestern? Was passiert an so einem Montag oder du kannst auch einen anderen Tag nehmen? Wie sieht so ein Alltag bei dir aus? So ein vielleicht wiederkehrender Alltag. Wahrscheinlich ist das relativ schwer.
Ja, das ist schwer, weil sozusagen, ich gehe morgens um 8 ins Büro und dann sitze ich 3 Stunden am Computer, sondern jeder Tag ist anders, weil ich einfach jeden Tag andere Termine habe. Also im Bundestag stimme ich ab, halte ich Reden. In meiner Funktion als Parteivorsitzende treffe ich die Außenministerin von irgendeinem Land oder wir haben natürlich viele auch so interne Gremiumbesprechungen. Also war am Anfang auch mal so, wenn meine Kinder gefragt haben, Mama, was machst du eigentlich? Ja, wenn jemand ja sagt, ich arbeite bei der Bank, ist es logisch, man gibt Geld raus und rein. Und ich sage immer, oh, ich sitze da und treffe mich mit Leuten und rede und unterhalte mich oder höre zu und erzähle was. Und ja, aber im Prinzip ist der Standard, also ich versuche halt wirklich viel auch zu Hause zu schlafen, wenn ich hier in der Region Berlin-Brandenburg, also rund um meinen Wohnort bin, auch abends aus Berlin immer zurückzufahren, was natürlich sehr praktisch ist, wenn es in Potsdam ist.
Und fährst du dann abends immer noch mit der Bahn zurück?
Ja, irgendwann fährt der Regionalexpress erst mal nicht mal halbstündlich und dann nur noch stündlich. Nee, manchmal muss ich auch mit dem Taxi zurückfahren. Und auch das verändert sich natürlich durch diesen Parteivorsitz, ja. Also zum Beispiel telefoniere ich, also eigentlich, wenn man die Wegstrecken hat, versuche ich immer auch zu telefonieren, weil ich halt so sonst von Termin zu Termin hat man gar nicht diese Freiräume. Und natürlich, je bekannter man wird, ist es ein bisschen schwierig im Regionalexpress
darüber zu reden,
wie man jetzt das letzte Gesetz von Herrn Altmaier gerade bewertet oder was die Strategie ist, wie wir uns selber aufstellen. Also das ist natürlich so, dass sich da manche Dinge auch verändern. Aber nee, ich versuche halt morgens wirklich meinen Familienalltag noch irgendwie hinzubekommen und fahr dann nach Berlin, mach dann hier meine Termine und da ist mir immer wichtig, das habe ich jetzt in den letzten 2 Jahren gerade nochmal als Parteivorsitzende, ist die Taktung nochmal so krasser geworden als Bundestagsabgeordnete, dass ich irgendwie zumindest ein Mittagsessen fest eingeplant habe, fällt hier heute auch gerade aus, deswegen gibt es hier nur Apfelschnittchen. So, ja, und dann ist es, der Abend ist im Prinzip Open End. Ja, und dann komme ich irgendwann nachts dann irgendwann mal wieder nach Hause, so.
Wie machst du das zwischen diesen Terminen? Weil das sind ja vollkommen unterschiedliche Termine. Es gibt auf deiner Webseite auch so eine exemplarische Woche und dann fand ich ganz spannend, dann ist es der Ausschuss und dann muss man dahin, dann redet man mit einem Menschen, mit der Presse, du musst wahnsinnig viel wissen. Die ganze Zeit wird ja so abgefragt und du wirst auch hinterfragt und du musst immer am Start sein, darfst keinen falschen Halbsatz sagen, der Twitter ist dann sofort da. Wie machst du das, dass du da am Start bist, also dass du zwischen diesen vollkommen verschiedenen, ich nenne es jetzt mal so Temperaturen oder Räumen, dass du da, ja, dass du da irgendwie durchgehen kannst und irgendwie, ja, nicht zur Telefonzelle musst zur nächsten.
Also es ist gut beschrieben, also genau so ist es und das ist auch die große Herausforderung. Also wenn ich einer Schulklasse irgendwie Kindern am Vorlesetag Bücher vorlese, ist das natürlich ein ganz anderes Herangehen, ja, als wenn man dann mit anderen politischen Akteuren gerade über den CO2-Preis verhandelt und irgendwie denkt, oh, wie weit kann ich gehen, wie weit kann ich nicht gehen. Deswegen ist Umschalten und Fokussierung halt total wichtig. Also wenn ich aus dem Termin rausgehe, dieses Bewusstmachen, okay, einmal durchatmen, abhaken, so, jetzt gucken, was kommt jetzt. Ein gutes Team, was einem halt eine Vorbereitung gibt. Und mir ist halt wichtig, aber das ist ja jeder auch anders, aber das ist mir wichtig, mir ist halt wichtig, in Themen drin zu sein. Und daher haben wir so eine, ja, die Vorbereitung ist halt wichtig, ne? Wenn ich weiß, in einer Woche muss ich mich in der Tiefe mit Leuten zum Coronavirus treffen. Gesundheitspolitik ist jetzt aber definitiv nicht mein Schwerpunktthema, dass ich dann halt im Vorfeld sehr dezidiert sage, okay, dafür, mir fällt aus dem Kopf jetzt ein, das und das und das wären eigentlich meine Fragen. Könnt ihr mir da mal die Fakten zusammenstellen? Und das ist was man, glaube ich, können muss. Schnell Infos aufnehmen. Beim Überfliegen von Zusammenstellung merken, oh, da könnte der Finger in der Wunde sein oder der Wundepunkt liegen, um dann nachzuhaken, schnell umschalten zu können. Ja, und für mich ist wichtig, immer wieder eine Leidenschaft für das auch zu entwickeln, mit dem man sich gerade beschäftigt. Also ich könnte diesen Job nicht machen, wenn ich nicht irgendwie brennen würde für die Themen, die ich da bearbeite, weil dann ist es nur ein Abarbeiten von Dingen. Und da dann aber auch immer wieder abzuschalten und zu sagen, okay, hier kommen wir jetzt gerade nicht weiter, auch wenn mich das total belastet. Das ist was mir am schwersten fällt. Also dann innerlich nicht diese absolute Unruhe mit sich rumzutragen, sondern auch mal sagen, okay, stopp, das Thema kommen wir jetzt gerade nicht weiter, müssen wir vielleicht in ein paar Wochen nochmal probieren.
Das ist dann sowas wie heute Morgen? Also so, wenn du,
ja. Ja, und dann das Abwägen zum Beispiel. Was kann man selber ausrichten, was kann man nicht ausrichten? Wie gesagt, da kommt dann auch Opposition natürlich stark noch mit dazu. Ja, also die aktuelle Lage da auf den griechischen Inseln, wenn ich da jetzt noch höre, dann Neonazis reisen aus Deutschland aus, sind da irgendwie vor Ort unterwegs, hetzen. Man fragt sich, warum, was ist eigentlich mit den deutschen Sicherheitsbehörden? Dann geht mir so durch den Kopf, Mensch, vielleicht sollte ich da mal hinfahren, weil man natürlich durch seine eigene Präsenz auch eine gewisse Öffentlichkeit erzeugen können. Müsste 10 Termine dafür absagen, abzuwägen, macht man das jetzt nicht, das ist sozusagen, weil Politik so schnelllebig ist, ja, da kann man sich drauf vorbereiten, morgen wollten wir eigentlich zum Thema Kindergrundsicherung mit einem Konzept rausgehen, dann passiert irgendwas weltweit und dein ganzer Tag ist über den Haufen geworfen, das ist auch für die Mitarbeiter sehr anstrengend, weil die haben im Zweifel gerade eine Rede voreingeschrieben und sagt man, ach nee, jetzt der Termin wird abgesagt, machen wir jetzt doch nicht, wir müssen jetzt ein Pressestatement zu was ganz anderem machen und das macht es manchmal sehr komplex.
Wann bist du am wirkungsvollsten?
Kommt jetzt drauf an, auf welcher Ebene. Also am wirkungsvollsten, um mich wirklich reinzuhängen, wenn mich Dinge emotional berühren. Ich glaube auch, dass Empathie eigentlich das Allerwichtigste in der Politik ist, wenn man jetzt hinter jetzt ziemlich egal welchen Themen nur Zahlen sieht und nicht mal die Menschen, die das betrifft. Ja, wenn ich irgendwie über Kita-Betreuungsschlüssel rede und mir nicht vorstelle oder nicht selber von den Kindern erlebe, was es bedeutet, ob da nun irgendwie eine Erzieherin auf 10 Kinder aufpasst oder auf 5 Kinder aufpasst. Und wenn ich mich nicht drauf einlasse, auch immer die Menschen oder die Betroffenen dahinter zu sehen, dann macht man aus meiner Sicht eine schlechte Politik. Aber es geht natürlich auch nicht nur immer um Einzelfälle. Man muss dann immer wieder aufs große Ganze schließen. Und ich glaube, ich bin am besten, wenn ich zulasse, dass es mich berührt. Und ich bin am besten, wenn ich Kampfesgeist entwickle. Also wenn man so spürt, ach, der andere nimmt eigentlich so richtig ernst. Oder ich merke so, Mensch, da könnten wir jetzt was reißen, wenn ich mal noch den und den mit einbezieht. So, wenn das kommt, glaube ich, so von meinem Sport. Wenn der Ehrgeiz da ist, dann ja. Das sollte man mich, glaube ich, nicht unterschätzen.
Wirst du unterschätzt?
Ja, vielleicht. Manchmal ja, manchmal nein, würde ich sagen.
Und wie machst du das, wenn du, ich meine, du musst ja bei den Themen, also Kitaschlüssel total verständlich, auch ne, in deinem Heimatdorf hat früher ein Asylantenheim gebrannt.
Nicht gebrannt, nicht, dass da was falsch ist, okay. Das wird immer so viel kopiert. Nee, es gab einen Molotow-Cocktail-Anschlag, also wurde sozusagen in die Scheibe reingeworfen.
Ah, okay.
Das hat zum Glück nicht gebrannt.
Ja. Aber dann ist das ja klar, also dann sind das Sachen, die hat man vor der Tür gesehen, die erlebt man selber und dann ist man emotional dabei, das ist völlig klar. Aber du hast natürlich auch Wahnsinn, also in deiner Position und da in die Position, wo ihr auch hin wollt, du hast ja irrsinnig viele Themen, wo du, also wo ich jetzt mir nicht vorstellen kann, dass du die, immer die gleiche Leidenschaft hast, aber du musst die ja aufbringen. Oder wie, oder gibt es Themen, wo du sagst, ey, da, also kannst du es dir erlauben, Nein zu sagen zu Themen?
Ja, und dieses genau, also ich, für mich war total wichtig, mich so ein bisschen frei zu machen, so was muss man machen als Spitzenpolitikerin? Ja, also für mich war dieser harte Cut nochmal Spitzenpolitikerin. So davor als Fachpolitikerin, da ist man sehr fokussiert. Da war ich klimapolitische Sprecherin, das war mein Feld. Ich konnte mich in dem allen tief auf. So, und die Stufe nochmal Spitzenpolitikerin, da wird man ganz anders beleuchtet. Ja, wie du vorhin gesagt hast, jeder Halbsatz wird auf die Waage gelegt. Und ich habe mich bewusst von ein paar Dingen frei gemacht. Genau dieses, zu allem sprechfähig zu sein. Und so dieses, man zählt nur, indem man die meisten Überschriften hat oder es gibt da, du kannst dir anschauen, wie oft wirst du medial erwähnt oder solche Sachen. Und davon habe ich mich von Anfang an versucht, ziemlich frei zu machen, sondern eher, so wenn ich was sage, dann sollte, so will ich, dass das Hand und Fuß hat. Das funktioniert natürlich auch immer nur bedingt, weil wenn man so eine Pressekonferenz hat zum Beispiel, da kann ein Journalist irgendwas fragen, ja, dann, aber dann auch mal zu sagen, im Zweifel, das ist jetzt nicht mein Themengebiet oder sorry. Also
du kannst auch sagen, weiß ich nicht.
Natürlich, man kann immer auch sagen, weiß ich nicht. Ob das, wenn man jetzt 20 Mal hintereinander sagt, weiß ich jetzt auch nicht, dann würden sich vielleicht auch manche fragen, ist die Frau richtig in ihrem Job? Aber das eine ist halt gut vorbereitet zu sein, zu antizipieren, was sind eigentlich für Themen. Aber für mich ist immer auch die Ehrlichkeit wichtig zu sagen, nee, das weiß ich jetzt auch nicht, weil ja, es wird jeder Satz auf die Goldwaage gelegt. Auf der anderen Seite erwartet man natürlich auch, wenn man sich was äußert, dass man sich dann auch auskennt. Und hier ist ein totaler Vorteil. Also bei uns Grünen, wir wurden ja lange immer dieses, oh, Doppelspitze. Bei den Grünen weiß man eigentlich gar nicht, wer ist denn der richtige Chef. Und ja, und dann haben die da eine Doppelspitze und dort eine Doppelspitze und so. Nicht nur, dass Robert und ich uns einfach menschlich gut verstehen, sondern gerade wenn jetzt so der Anspruch noch mal höher wird und man zu allem gefragt wird, ist es natürlich auch, wenn man das gemeinsam macht, kann man sich Arbeit teilen. Und wir haben die Themen zum Beispiel sehr klar aufgeteilt. Also auf die Frage, ne, wenn du jetzt sagst, Mensch, sag doch mal was jetzt zur Finanzpolitik, dann würde ich sagen, ja, können wir ein Interview zu machen, aber eigentlich ist das Roberts Themenbereich und ja. Robert gibt ja die Interviews zur Finanzpolitik. Und das ist dann auch total fein und entlastet auch, weil man sich dann auf seine Themen natürlich noch mal deutlicher fokussieren kann.
Was jetzt, wie lange machst du das jetzt? 2 Jahre, glaube ich, ne? Wenn du jetzt so, keine Ahnung, Freunde aus deinem ehemaligen Trampolinverein triffst, was sagen die, inwiefern du dich verändert hast?
Ich sehe sie ja so selten. Also,
na gut, dann nehmen wir deine Schwestern oder deine.
Das größte Problem ist wirklich dieses, also das liegt natürlich jetzt auch an meiner speziellen Lebenslage, dass ich 2 kleine Kinder habe, die in dieser Lebensphase natürlich sehr gerne auch ihre Mutter sehen würde und ich würde auch sehr gerne meine Kinder sehen. Und dann habe ich einen Job, der eigentlich ein 24-Stunden-Job ist, so, wo ich immer denke, wenn ich keine Kinder hätte, würde ich wahrscheinlich gar nichts anderes machen. Deswegen bin ich sehr froh, dass ich sozusagen darüber immer wieder voll und ganz ins Anführungszeichen normale Alltagsleben eintauchen kann. Aber es führt definitiv dazu, dass ich so die Frage, wird ja immer gefragt, welches Buch haben Sie zuletzt gelesen? Und in einem Buch, was ich wirklich aus einfach nur mal lesen, so ein Roman, weiß ich gar nicht, sondern es ist dann immer sehr bezogen auf das, was ich gerade wirklich lesen will oder muss, weil ich es für einen Kontext brauche. Und so genauso ist es mit Freunden.
Aber wenn du jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, wenn du dir Fotos anguckst von dir vor 2 Jahren oder
ja, ein paar Freunde sehe ich natürlich ja auch. Weihnachten zum Beispiel. Aber da hat mir meine Sandkastenfreundin, die hat mir den gesagt, weißt du was, Annalena, wenn ich auf dich angesprochen würde, wenn du was sagst, was ich irgendwie gut finde, sage ich, ja, wir waren schon Sandkastenfreundinnen seit immer. Und wenn ich so denke, oh nee, was hat sie jetzt erzählt, sage ich ja, so gut kenne ich die eigentlich gar nicht mehr. Seit 10 Jahren haben wir nicht mehr richtig miteinander gesprochen. Also wo man schon spüren kann, dass natürlich da eine Veränderung stattfindet. Und ich erlebe es, also ich denke viel selber über mich nach, wie verändert man sich. Und weil man manches will man ja auch nicht so dieses abgekoppelt sein. Aber was ich gespiegelt bekomme, gerade von denen, die mich richtig gut kennen, ist dieses manchmal nicht da zu sein. Also, dass man sitzt irgendwie dann Geburtstagsfeier der Großfamilie und alle reden über alles Mögliche und man wird so angesprochen, ja, und man antwortet auch irgendwas. Aber ich merke dann selber oder meine Schwester sagt mir, Annalena, hast du überhaupt, also zugehört in dem Sinne, zugehört, klar, du hast geantwortet, aber bist du eigentlich vom Kopf her da? Und das merke ich auch immer wieder an mir, auch mit den Kindern, aber auch mit Freunden, dann einfach mal dieses das war diese ganzen verschiedenen Dinge, die einem parallel im Kopf noch rumflirren, zu sagen, okay, und heute Abend gehe ich einfach nur ein Bier trinken mit meiner besten Freundin und wir quatschen halt über alles Mögliche und ich denke nicht, Gott, oh, jetzt musst du das noch machen und morgen kommt ja das noch. Und das fällt mir schwer und ich glaube, dass, ja, das verändert einen auch.
Wie gehst du mit diesen, ich meine, das ist ja immer so ein Mangel, ne? Also man wacht ja früh auf, geht los, ich habe zu wenig geschlafen und zieht sich eigentlich den ganzen Tag durch und da muss man nicht mal Spitzenpolitikerin sein, sondern auch, keine Ahnung, Podcaster und ich kenne schon den Mangel und ich stelle mir mal vor, bei dir ist dieser Mangel noch mal 100. Wie schützt du dich da selber vor, dass du nicht die ganze Zeit denkst, ich müsste eigentlich noch mehr über das lesen und ich müsste noch mehr dabei sein, wenn meine Tochter das erste Mal in Akkord C irgendwas spielt? Also wie schützt du dich selber vor diesem nicht genug sein können?
Indem ich mir immer wieder bewusst mache, genieß das im Hier und Jetzt und das, was du gerade machst. Und es klingt jetzt auch so, das ist schwierig und jenes ist schwierig. Natürlich ziehe ich auch total viel aus diesem Beruf, sonst würde ich den nicht machen, wenn ich nicht eine Leidenschaft dafür hätte. Und wenn mich das nicht bereichern würde, dann würde ich das nicht machen wollen. Und man kann auch echt, man kann im Kleinen viel bewegen, man kann große Dinge anpacken. Aber ja, ich mache mir viel stärker, vielleicht auch als früher bewusst, so genieß jetzt das, was du gerade tust und denk nicht darüber nach, was du jetzt alles noch verpasst. Mit den Kindern habe ich ganz klar mehr Zeitfenster eingeplant. Und das musste ich lernen und dass die dann auch fix sind. Und selber so persönlich habe ich so, nach einem Jahr war ich wirklich körperlich erschöpft und war so ein Moment, wo ich gedacht habe, boah, ich kann nicht mehr. Und früher war ich auch jemand, der gedacht hatte, ja, so ein Burnout oder sowas, ja, das passiert mir schon nicht, ja. Und da hatte ich so einen Moment, wo ich so merkte, boah, gleich geht's nicht mehr. Und das hat mir eigentlich total geholfen. Und das war auch gut, dass das relativ früh passiert ist, weil das, glaube ich, so ein Stoppschild nochmal war, wo ich gesagt habe, okay, dein Körper kann halt auch nur gewisse Kräfte aufbringen und daher versuche ich gerade dieses mit Mittagessen einzuplanen, dieses doch auch mal Sport zu machen, einfach tief durchatmen. Mir hilft ganz viel wirklich tief durchatmen, wirklich bewusst auf Atmung zu schauen. Das sind so eigentlich eher kleine, banale Dinge, aber...
Das ist wie so Mini-Meditation eigentlich.
Ja, wobei das mit der Meditation hatte ich mir auch vorgenommen und dann, also zum Meditieren heute morgens komme ich nicht, sondern ich habe zwar so eine ganz tolle App, aber da hilft jetzt das einfach in Regen stellen und einmal tief durchatmen.
Ich bin aber ganz froh, ehrlich gesagt, also das ist, hört sich jetzt so doof an, aber dass eine zielstrebige Person wie du, dass du das dann auch nicht schaffst, also wann zu meditieren oder auch laufen zu gehen und dass es Momente gibt, wo man einfach sagen muss, ey, nee, ich kriege ich jetzt irgendwie nicht gerade nicht auf die Ketten und es ist aber auch nicht so schlimm, dass ich es gerade nicht auf die Ketten kriege, weil ich glaube, das ist ja auch immer das, also das finde ich, das eine ist ja bei dir ist ja noch so eine Öffentlichkeit und das andere ist ja diese eigene Stimme, dass man das noch und das noch und das muss man auch noch schaffen. Also ich finde es eigentlich beruhigend, dass du heute nicht meditiert hast, ehrlich gesagt.
Ja, ich habe für mich auch gemerkt, auch dann ja stärker drüber zu sprechen. Und ich glaube auch, das ist generell was dieses Perfektionismus und dann bei Frauen, glaube ich, nochmal doppelt. Am Anfang wurde ich auch mal ganz viel gefragt mit den Kindern und dann mit Frau sein und so. Und da war ich so immer hin und her gerissen, soll ich darüber reden, soll ich nicht darüber reden, weil am Anfang ging es dann halt auch stark immer um dieses Jahr und Frau mit Kindern in der Politik und darauf nur begrenzt werden wollte ich nicht. Aber ich fand es immer wieder auch wichtig zu sagen, ja, und manchmal ist das mega schwierig, weil dieses Darstellung, als wenn, weiß ich nicht, bei Schauspielerinnen oder bei allen möglichen, so, ja, und das ist alles total einfach, man kann das ganz toll im Job machen und dann sieht man noch super aus und das mit den Kindern läuft auch ganz easy nebenbei. Ich meine, das stimmt halt einfach nicht und das auszusprechen hat mir irgendwie, das hilft mir und ich glaube, das geht fast allen Müttern, aber vielleicht auch Vätern so und dann kommt noch abends die Wäsche hinzu, ja, und ich habe noch das Glück, dass ich gut bezahlt werde.
Aber du machst nicht abends noch die Wäsche, bitte.
Ja, manchmal schon.
Wann hast du das letzte Mal für dich getan? Also nur für dich?
Kommt drauf an, was für mich ist. Also weil ich habe für
das nee, also
für
wirklich,
mich
tun ich mein,
anders definiert jetzt mittlerweile.
Ja?
Ja, das ist sowas, also ich kann es so, jetzt war ich ein paar Tage hintereinander am Stück im Kommunalwahlkampf, war total anstrengend in Bayern, zack, 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 Termine. Aber dann definiere ich dieses... Okay, man kann jetzt sagen, es ist total doof, dass ich jetzt wieder irgendwie so lange am Wochenende nicht zu Hause bin und es ist ganz doof, dass meine Kinder nicht da sind. Aber dann definiere ich das für mich, boah, und jetzt um 23 Uhr eben keine Wäsche oder doch zu überlegen, eigentlich müsste ich das noch in der Wohnung aufräumen, sondern wow, ich genieße jetzt, dass ich im Hotel bin. Jetzt lasse ich mir halt um 23.30 Uhr eine Badewanne ein, weil ich das sonst im Alltag nie schaffe. Und dann ist das was für mich, obwohl man es auch, wenn man es negativ betrachten würde, sagen würde, oh Gott, und jetzt Samstagabend auch noch irgendwo in Bayern unterwegs, obwohl ich doch viel lieber woanders wäre. Und das, ja, so schwimme ich durch dieses Leben in den Momenten, immer zu sehen, okay, kannst du nicht diesen Außenblick dann für dich genutzen, auch wenn du es vielleicht theoretisch anders definiert hättest.
Ich habe gestern mich am Tag mit dir beschäftigt und dann habe ich abend eine Freundin getroffen und auf dem Weg dahin hat mich eine andere Freundin angerufen und die erzählte mir, dass sie einen neuen Job hat. Die ist ungefähr dein Alter, ein bisschen jünger und die ist jetzt ganz plötzlich Geschäftsführerin von einem relativ großen Hotel geworden und hat eigentlich da angefangen so als kleinen Anführungsstrichen Mitarbeiterin und sie hat gestern bekommen, also die Hälfte der Leute hat gesagt, ihr wirklich auch, also jetzt nicht alle haben es gesagt, aber so gespürt, die Hälfte traut es mir nicht zu und die andere Hälfte gibt dir schon Zuspruch, aber es ist eher so und sie sagt, ich habe jetzt ein halbes Jahr Probezeit und ich weiß auch nicht so richtig. Und dann habe ich gedacht, ah, interessant, ich treffe ja morgen Annalena Baerbock, ich frage mal die, was die dazu sagen würde. Was würdest du dieser Freundin sagen, wenn das deine Freundin wäre?
Kenne ich. Ja, kenne ich. Also und ich glaube, es geht ganz vielen Frauen wahrscheinlich so dann Anfang 30 sie, aber so dieses Gefühl und kenne ich und ich und dann würde ich sagen, wenn sie einen Rat haben will, nicht Kürre machen lassen davon, sondern dieses ich habe für mich gelernt, na gut, dann zeige ich es euch jetzt mal. Und ich glaube, mit so einer Haltung reinzugehen, ja, nicht so, Gott, und der traut mir nicht zu und so, sondern, naja, dann lernt er mich jetzt halt mal kennen. Also
du würdest sagen, go for it.
Ja, definitiv. Aber trotzdem finde ich es halt krass, fast allen Frauen, ich meine, das ist natürlich, es geht auch Männern so und auch bei Männern wird mitgeguckt, aber also ich selber habe es erlebt und ich kenne es halt von zig Freundinnen, Kollegen, allen möglichen. Ja, jüngere Frau, gerade wenn Frauen dann mit noch, wo man sagt, jüngere Frau, also bei mir war das dann, als ich Parteivorsitzende geworden bin, ja klar, die anderen waren älter, aber wir haben ja auch Minister oder andere Parteivorsitzende, die eigentlich genau mein Alter auch haben, aber dann wird halt nochmal davor geschrieben in der Zeitung, die junge Parteivorsitzende Baerbock, da würde man halt nicht, bei anderen hat man das damals nicht geschrieben und vielleicht ist es so bei deiner Freundin auch, ja, erstmal dieses, na wie alt ist sie denn überhaupt?
Genau, ne? Jung und Frau. Du musst weiter. Du weißt wahrscheinlich auch nicht, wo du zunächst hin musst.
Doch, den nächsten Termin, den weiß ich meistens.
Sehr gut. Aber ich habe fürs Ende drei sehr schnelle Fragen. Was lernst du gerade, was du noch nicht so gut kannst? Wäre die erste Frage.
Ja, tief ein- und ausatmen.
Okay. Wenn ich dich um ein Buch bitten dürfte, welches Buch würdest du mir schenken? Das war jetzt ganz komisch gestellt. Welches Buch würdest du mir empfehlen, was ich unbedingt lesen sollte?
Oh Gott, da wir uns nicht so gut kennen, da kann ich keine schnelle, kurze Antwort drauf geben, weil wenn ich schenke, dann schenke ich eigentlich eher was, wo ich denke, Mensch, das passt zu dem Menschen oder der freut sich drüber und nicht so, wo ich denke, oh, das muss er jetzt mal lesen, damit er ein bisschen schlauer wird.
Vierzigjähriger Familienvater aus Berlin.
Da sieht man, warum das mit Robert Habeck und mir so gut funktioniert, weil der sich gut mit Büchern auskennt und ich in der.
Du kannst mir auch einen Film empfehlen oder irgendwas anderes.
40-jähriger Familienvater aus. Dann würde ich dir, glaube ich, in meiner Lebensphase und in deiner Lebensphase würde ich dir ein Kinderbuch schenken und zwar Kinder aus Bulabü.
Vielen Dank. Und die allerletzte Frage: Ich habe eine große Plakatwand, das ist immer die letzte Frage, am Alexanderplatz. Und du darfst draufschreiben, für eine Woche für alle Berlinerinnen lesbar ein Satz oder ein Wort unterschrieben mit deinem Namen. Was würdest du draufschreiben?
Menschen, das sind wir alle.
Ist das von dir?
Nö.
Von wem ist das?
Ja, also, natürlich ist es von mir, doch, es ist von mir. Also ich dachte, ich sollte jetzt hier was...
Ich dachte, das ist ein Zitat.
Nein, das ist das, was ich gerade empfinde... wir haben damit angefangen und es ist das, was mich zurzeit echt bewegt, dieses, was passiert an den Außengrenzen von Europa, was ist mit unserer Mitmenschlichkeit geworden, was ist in diesem Land, wo wir die einen in die und wir einteilen, deswegen Menschen, das sind wir alle, sich zu vergegenwärtigen, ja. Wir sind eigentlich alle gleich. Das ist das, was ich gerade empfinde und würde es deswegen auf so eine Wand schreiben.
Finde ich sehr gut. Vielen, vielen herzlichen Dank. Danke dir für deine Zeit.
Hat viel Spaß gemacht.
Fand ich auch. Danke. Vielen, vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, euch hat die Folge genauso gefallen wie mir. Ich hoffe, ihr habt Annalena Baerbock genauso ein bisschen kennengelernt. Wenn euch die Folge gefallen hat, könnt ihr es natürlich abonnieren, überall da, wo man Podcasts abonnieren kann. Ich freue mich immer über Kommentare, gern bei Apple zum Beispiel, und schreibt mir dort gerne rein, welchen Gast, welche Gästin ihr euch als nächstes im Hotel Matze wünscht. Vielen herzlichen Dank an Motel One und vielen herzlichen Dank an Toyota für den Support. Vielen herzlichen Dank an Anne Hofmann für die redaktionelle Unterstützung und auch an Jan Köppen für die Musik. Und wie immer gibt es jetzt eine kleine Podcast-Empfehlung zum direkten Weiterhören. Es ist überhaupt kein neuer Podcast und es ist zufälligerweise auch noch ein Mitvergnügen-Podcast. Aber wir haben ja über Familie geredet und ich möchte euch auf den Familienrat-Podcast hinweisen. Den mache ich jetzt nun schon seit 2 Jahren, glaube ich, zusammen mit Katja Saalfrank. Und wir beantworten dort, oder sie beantwortet dort Fragen rund um das Thema Familienleben. Ich stelle die Fragen, die uns vorher geschickt worden sind. Familienrat-Podcast, überall da, wo es Podcasts gibt. Jeden Montag kommt eine neue Folge raus. Hört da unbedingt mal rein, ich würde mich freuen. Und jetzt wünsche ich euch noch einen schönen Tag. In diesem Fall bleibt schön zu Hause. Geht schön vom Zimmer zum nächsten Zimmer. Vielleicht macht ihr den Balkon, wenn ihr den Podcast hört. Oder wischt mal so richtig schön durch. Aber passt auf jeden Fall auf euch auf in dieser sonderbaren Zeit. Nächste Woche gibt es hier wieder einen neuen Podcast. Bis dahin, euer Matze.